So sende uns, Vater, diesen Geist, den du uns durch Jesus verheißen hast, der uns in die Geheimnisse einführen kann, auch in das Geheimnis des heutigen Tages. Du, Heiliger Geist, sei du wirklich auch gleichsam im Hören schon, auch unsere Liebe zum Vater in uns. Bewirke sie in uns. Denn nur die Liebe kann wirklich erkennen. Und nur wenn wir den Vater lieben, kann er sich uns offenbaren. Sei du jetzt diese Liebe, wie das Evangelium heute Morgen es uns eigentlich verheißen hat. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb. Heute am Freitag normalerweise betrachtet man das Leiden Jesu, das ist uns sehr bekannt. In vielfältigen Formen gibt es das, Kreuzweg, schmerzhafter Rosenkranz und viele andere Dinge, Wundenrosenkranz, Wundenandacht. Es gibt sehr viele Weisen, dieses Leiden Jesu am heutigen Tag zu betrachten, auch betend zu betrachten. Aber dabei ist einfach die Frage, welche Rolle spielt dabei der Vater? Hat er sich in den Himmel zurückgezogen und hat seinen Sohn leiden lassen für uns, um nachher zu schauen, was rauskommen ist? Wo war er? Welchen Anteil hatte er daran? Und deshalb möchte ich gerne heute einmal über etwas sprechen, was vielleicht nicht so bekannt ist, nämlich über das Leiden des Vaters. Gott ist sicher leidensunfähig. Und trotzdem, wer liebt, der leidet. Wenn der Geliebte ins Elend läuft. Wenn Sie, ich habe ja gerade gesagt, gerade auch an diesem Tag ist Jesus im Vordergrund. Normalerweise. Wir sprechen auch vom Heiligen Geist, wie es der Hebräerbrief sagt, der Jesus durch das Leiden getragen hat. Aber wer spricht am heutigen Tag, am Freitag, vom Vater? Das Wort bei Matthäus 11,27 scheint immer noch zu stimmen. Niemand kennt den Vater. Und Jesus hat es nicht erwarten können, über den Vater zu sprechen. Denken Sie an den Zwölfjährigen. Er blieb dort, wo der Vater war. Und er hat mit diesen Schriftgelehrten geredet, auf sie gehört, ihnen Antwort gegeben auf Fragen. Es ging ihm um den Vater. Wenn wir Gott Vater nennen können, ja, dürfen oder sogar sollen, dann ist das etwas so Großes, dass wir eigentlich Angst haben müssen, wenn wir das Wort Vater zu oft gebrauchen, dass die Kraft dieses Namens verloren geht. Sie wissen, wenn man bestimmte Worte bei jeder passenden oder auch unpassenden Gelegenheit nennt, werden sie alltäglich. Sie verlieren den Glanz. Das ist die Gefahr. Und nach diesem Namen heißt es ja, wird jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden benannt, so sagt Paulus. Und er fordert alle auf, mit ihm zusammen vor dem Vater die Knie zu beugen. Im Epheserbrief 3,14. Also dieses Wort Vater darf ich selbstverständlich benutzen. Ich soll sogar. Der Vater wünscht es. Er wünscht, dass wir ihn anerkennen in diesem Wort, wie ein Kind zum Vater. Und ich denke, es ist noch ein kleiner Sprung in unserem Grundempfinden. Vom Geschöpf zum Schöpfer und dann der Sprung vom Kind zum Vater. Und vielleicht ist es manchmal sogar dieser Begriff Schöpfer oder auch andere Begriffe, die uns manchmal das Wort Vater schwer sagen lassen. Er, der Schöpfer, der Unbegreifliche. Der nicht, mir geht es oft so, wenn ich abends, spät abends noch Quint rausgehe und die Sternen klar und diese diese ganze Sternenwelt sehe, und ein bisschen was weiß man ja, ein bisschen was kriegt man ja auch als Laie mit, ja. Nicht, wo ich nur sage, Mensch, was ist das für ein Gott? Wer bist du, Vater? Soll ich Vater sagen? Wer bist du, der du mit einem Handwurf die Sterne in den Himmel schmeißt und wir kommen dann nicht einmal auf der Nächstliegende? Wer bist du? Und da traut man sich gar nicht, mit Vater zu sagen. Da gehen wir fast, wenn man diesen Makrokosmos ein bisschen ahnt, da gehen wir fast in die Knie. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, dass dieses Wort Vater, gerade auch diesem unserem Schöpfer gegenüber, dass das wirklich gefüllt ist mit allem. Und dass wir ahnen, was in diesem Vaterbegriff steckt, das kann kein irdischer Vaterbegriff in irgendeiner Weise ausdrücken. Ist alles nur ein Abbild, menschlich mögliches Abbild, manchmal auch Zerrbild. Ja. Aber ich denke, bevor wir Gott Vater nennen, dass es nicht so läppisch wird. Verstehen Sie so, mein Papa und so, das ist richtig. Aber wenn das ganz tief aus dem Herzen des Kindes kommt, ist vollkommen richtig. Denn Abba heißt Babele, kann man nur schwäbisch übersetzen. Ein Kleinform von der Kleinform. Da sagt der Schwab Babele, ja. Aber ich muss aufpassen, das muss dann aus dem tiefsten Herzen kommen, dann ist echt. Sonst kann es gleich so etwas, wie soll ich sagen, Wenigsagendes werden. Ja? Ich denke, das, was ich Ihnen von der großen Theresia gesagt habe, Jesus gegenüber, mein Freund, Majestät. Ich denke, es ist wichtig, das zusammenzubringen, um in die Tiefe dessen zu kommen, was dieser Vaterbegriff, den Gott eigentlich von uns genannt haben will, um den in seiner ganzen Fülle und zutiefster Ehrfurcht zum staunend auszudrücken. Ich denke, es ist ein Wachstum. Darum sollten wir uns mühen. Denn es ist dem Vater, wie er sich ausdrückt, gerade bei dieser Madre Eugenia, ist es, das ist komisch von Gott, sowas, wenn Gott so etwas von sich sagt, etwas, was ihn jubeln lässt, wenn ein Kind ihn Vater nennt. Aber es muss echt sein. Ja. Das ist schon unheimlich. Schauen Sie, nur Jesus konnte wohl vom Vater so reden, wie es dem Vater geziemt. Er war der Einzige, der herabgekommen ist von dort und der einzige Zeuge des Himmels, der den Vater kennt. Nun, jeder Verkünder natürlich hat so sein bestimmtes Lieblingsthema. Ja. Und Jesu Lieblingsthema, kann man sagen, war der Vater. Schauen Sie mal ins Evangelien. Jesu Lieblingsthema war der Vater. Wenn er vom Vater spricht, man könnte es mal so ausdrücken, dann machen deine Jünger große Augen. Das merkt man daran, dass sie plötzlich eine Sehnsucht in sich haben, die sich dann ausdrückt im Wort des Philippus, der ausruft, heißt es, vor lauter Begeisterung, zeig uns den Vater und das genügt uns. Ja. Das spürt man, das kommt ja nicht so überlegt, sondern das kommt so aus dem Herzen. Jesus hat vom Vater gesprochen. Und sie spüren, dass, da hat etwas geleuchtet. Zeig uns den Vater, das genügt uns. Ja. Johannes 14, 8. Doch für Jesus ist der Vater nicht einfach ein Thema, über das man abhandelt. Er ist vielmehr wirklich sein Abba. So wie er ihn ja immer wieder ganz zärtlich nennt, der ihm also seine Herrlichkeit und seinen Namen gegeben hat, noch vor Erschaffung der Welt. Und zu diesem Vater fühlt sich Jesus hingezogen, auch in seiner menschlichen Natur, Seele und Leib. Und zu diesem Vater hat er ein unwahrscheinlich persönliches Verhältnis, wie es immer wieder mit diesem Abba ausdrückt. Und seine einzige Sendung auf Erden besteht darin, den Menschen den Vater zu zeigen. Das ist seine Sendung. Denn er beschließt seine Verkündigung des Himmelreiches mit den Worten bei Johannes 17, 26, kurz vor seinem Leiden, eine der letzten Worte: Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, heiliger Vater, und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Das war eine der letzten Botschaften im Abendmahlsaal, bevor er an den Ölberg ging. Ich habe ihnen deinen Namen, Name steht fürs Wesen, bekannt gemacht. Ja, sogar sein Leiden muss dieser Offenbarung des Vaters dienen. In Johannes 14, 13 sagt er: Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Und das sagt er, als er dem Leiden entgegengeht. Johannes 14, 13 ist im Abendmahlsaal. Und dann heißt es, nach diesen Worten sagt er: Steht auf, wir wollen gehen zum Ölberg, ins Leiden, in die Passion. Nicht? Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Also selbst sein Leiden soll ein Ausdruck seiner Liebe sein zum Vater. Schauen wir mal und überlegen wir einmal. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass uns das bewusst wird. Warum wird Gott weithin oder oft, oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, Sie müssen in Ihr eigenes Herz hineinschauen, wird Gott als Vater abgelehnt? Ich erinnere mich noch, es war schon ein paar Jahre her, da war noch der Erzbischof Josef hier. Da waren wir mit mir zusammen, haben für Leute, mit Leuten geredet und gebetet, die da gekommen sind. Da kam eine Frau und die sagte, wir sollen mit ihr um Befreiung beten oder irgendwas, ich weiß nicht mehr. Und dann ging es, wir sind so drauf gekommen, ging es darum, nicht, dass sie sagte, mit dem Vater, mit dem habe ich nichts zu tun, mit dem bin ich auf Kriegsfuß, mit dem will ich nichts wissen, nur mit Jesus gehe ich um. Also hat er eine Sauwut auf den Vater gehabt, und zwar, weil er seinen Sohn da ans Kreuz gegeben hat. Das ist doch unmöglich, sowas machen wir doch nicht. Und die konnte man nicht bekehren. Die konnte man nicht bekehren. Aber das war mir ein Zeichen, verstehen Sie? Das ist ja nicht nur eine Person. Vielleicht drückt es nicht jeder so aus. Aber Sie können ja mal ins eigene Herz hineinschauen. Wie haben Sie bisher von diesem Vater gedacht, wenn Sie vor dem Kreuz gestanden sind? Nicht gedacht, gefühlt, empfunden. Sind wir mal ganz ehrlich. Wie haben Sie vom Vater empfunden? Und warum sagen heute viele nicht, das ist doch unmöglich, nicht? Gott, der Vater, dass er seinen Sohn hingibt, viele begründen ihren Unglauben damit. Ja? Also es ist nicht ganz von Pappe. Und das, was ich jetzt sage, sollten wir sicher, was von außen gekommen ist, was die Ursache ist, warum auch vielleicht in mir immer noch so ein Misstrauen gegen den Vater ist. Ja? Dass mir Jesus eigentlich leid tut, so einen Vater zu haben, so ungefähr, der so etwas ihm zutraut und zumutet. Aber hören wir ins eigene Herz. Im Römerbrief 5, 6 bis 11 und dann auch am Schluss des ganzen Abschnittes im Römerbrief 8, 32 spricht der Apostel Paulus von der Liebe Gottes des Vaters zu uns als dem Urquell, aus dem die Erlösung hervorgegangen ist. Die Liebe Gottes des Vaters zu uns, Urquell, aus dem die Erlösung hervorgegangen ist. Und schauen wir einmal auf diese Worte. Gott, der Vater, hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Dadurch hat der Vater seine Liebe erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Könnte man sagen, ja, das ist einfach, aber er selber ist nicht gestorben. Er hat den Sohn sterben lassen. Jetzt, da kommen dann solche Folgerungen, die manche daraus ziehen. Oder weiter heißt es im Römerbrief 8,32, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben, den Sohn. Dann kommt gleich, ja, warum nicht sich selber? Gott, der Vater, zeigt seine Liebe also zu uns, indem er den eigenen Sohn dem Tod überliefert. Also wie gesagt, für menschliches Denken ist das ja eigentlich überraschend. Vielleicht sogar skandalös. Denn Christus ist doch für uns gestorben. Er, Christus, ist für uns gestorben und nicht der Vater. Es ist eher, kann man sagen, die Grausamkeit des Vaters, der den Sohn sterben ließ. Oder zumindest seine unbeugsame Gerechtigkeit, wie das oft ausgedrückt wird. Und die Erkenntnis des Vaters ist heute durch einen Wald von Vorurteilen blockiert. Ich denke, wenn ich die Dinge so sage, mal so ein bisschen hart, merken Sie vielleicht, wie in Ihren Tiefen da was mitklingt, dass, ob Sie das bewusst schon überlegt haben, aber im Unterbewussten ist da irgendeine Ladenhemmung. Der hat den Sohn hingegeben. Und er? Hören Sie mal in sich hinein. Und das ist wichtig, damit wir das lösen können. Und deshalb muss Jesus auch heute noch betrübt wiederholen, was er schon damals gesagt hat in Johannes 17, 25. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Nicht? Ich denke, Sie merken was. Also die Schwierigkeit der Menschen ist eigentlich die Güte des Vaters in Einklang zu bringen mit dem qualvollen Tod Christi am Kreuz. Das ist die Schwierigkeit, die Sie vielleicht auch in sich tief spüren. Und das hat zwei Hauptursachen. Wie kommen solche Gedanken in uns hinein? Die erste Hauptursache liegt eigentlich in der Verkündigung der Kirche selbst. Denn es gab in der Vergangenheit, ich hoffe nicht mehr heute, es gab in der Vergangenheit sehr unpassende Darlegungen genau dieses Geheimnisses, dass der Vater den Sohn für uns dahin gibt. Sehr unpassende Darlegungen. Vielfach waren es Predigten über das Leiden Christi, in denen die ganze Grausamkeit des Vaters beschrieben wurde. Ich nenne Ihnen einmal einen ganz bekannten Theologen, Bossuet von Frankreich. Also ein sehr guter Mann, ja, bekannter Mann. Am Karfreitag des Jahres 1662 predigte er am Hof des Königs von Frankreich und hat die Gestalt des Vaters folgendermaßen beschrieben. Vielleicht kann mancher, der so ein älteres Gesicht hat, sich ganz früher noch an manche Bemerkungen dieser Art erinnern. Hat Folgendes gepredigt, Bossuet. Die heilige Seele meines Erlösers wird von Entsetzen gepackt, dass ein drohender Gott ihr einflößt. Und während dieser sich in die Arme dieses Gottes werfen möchte, um dort Stärkung und Trost zu suchen, sieht er, wie dieser sein Gesicht verzieht, ihn zurückstößt, ihn im Stich lässt und ihn vollkommen zur Beute seiner wütenden Gerechtigkeit werden lässt. Du wirfst dich, o Jesus, in die Arme des Vaters und fühlst dich zurückgestoßen. Du spürst, dass ausgerechnet er es ist, der dich verfolgt, der dich schlägt, der dich im Stich lässt, der dich mit dem enormen und unerträglichen Gewicht seiner Rache zermalmt, der Zorn eines gereizten Gottes. Jesus betet, aber der erzürnte Vater hört nicht auf ihn. Es ist die Gerechtigkeit eines Gottes, der sich für die Beleidigungen rächt, die er einstecken musste. Jesus leidet, aber der Vater ist noch immer nicht besänftigt. Denken Sie mal, Bossuet. Ein andermal sagte derselbe Bossuet, Gott Vater zeigte seinem Sohn im Leiden das Antlitz zürnender Gerechtigkeit. Er blickte ihn mit Augen an, die voller Rache glühen. Fürchterlich. Jetzt müssen Sie mal überlegen, wenn schon so ein tiefsinniger Theologe und Prediger wie Bossuet sich so ausdrückt, dann kann man sich vorstellen, zu welchen Extremen sich andere Prediger verstiegen haben. Nicht? Wenn Sie ein solches Vaterbild, der unversöhnt ist und im Himmel kaltblütig darauf wartet, seinen eigenen Sohn in dieser Grausamkeit leiden zu sehen, wird die Herzen der Menschen nicht bewegen. Und bei solchen Aussagen ist auch nicht berücksichtigt die ganz entscheidende Wahrheit, dass der Wille Jesu und der Wille des Vaters eins waren, zusammen mit dem Heiligen Geist. Sie waren eins, zusammen mit dem Heiligen Geist, sodass, was der Vater will, auch der Sohn will. Und wenn es eine Grausamkeit gegeben hat, dann war es nicht die des Vaters gegen den Sohn, sondern die Grausamkeit Gottes gegen sich selbst. Gott ist mit sich selbst grausam umgegangen aus Liebe zum Menschen. Gott ist mit sich selbst grausam umgegangen aus Liebe zum Menschen. Denn der Vater leidet im Sohn. Man kann die drei göttlichen Personen nicht auseinanderreißen. Genauso der Heilige Geist. Auf göttliche Weise. Aber Sie verstehen, dass da wollten manche, das war mal so eine Zeit, wollte man das Leiden Christi so richtig herauszeigen. Aber auf eine Weise, wie sie absolut der Offenbarung, den Worten Jesu, nicht entsprach. Man muss sich klar sein, das waren keine Dogmen der Kirche, das war keine Lehre der Kirche, das waren Predigten von Einzelnen. Aber vielleicht, wenn Sie so etwas Hartes mal hören, merken Sie vielleicht im tiefsten Herzen, dass Sie nicht gerade vielleicht so denken oder gedacht haben, aber dass ein bisschen was davon auch in unserem Herzen steckt. Was uns vielleicht hindert, zu diesem wirklich von Herzen kommenden Abba zu finden. Vater, aus tiefstem Herzen. Das ist der erste Hauptgrund. Und ich denke, das hat irgendwo noch oft Auswirkungen bis heute, also jetzt mehr so im Innern des einzelnen Menschen, dass wir immer noch so oft denken und dass die Botschaft der Liebe Gottes und seines Erbarmens, natürlich auch seiner Gerechtigkeit, dass die im Kopf schon angekommen ist. Ob sie im Herzen schon angekommen ist, müssen Sie entscheiden. Der zweite Grund der Ablehnung Gottes als Vater, der liegt eigentlich außerhalb der Kirche und außerhalb der Theologie. Er wurzelt eigentlich in so vielen Vorurteilen und Verdächtigungen, die man der Figur des Vaters entgegenbringt, je nach persönlichen Erlebnissen. Nicht? Also, die eigentliche Ablehnung Gottes als Vater kommt oft aus persönlichen Erfahrungen, wie ich es gestern schon eigentlich angedeutet habe. Also die eigene Erfahrung mit meinem Vater, mit Vätern überhaupt. Ja. Waren sie autoritär und so weiter. Und dann kommt die Übertragung eben auf Gott. Das ist natürlich der zweite Grund, warum Menschen sich schwer tun, wirklich aus dem Herzen Gott Vater zu nennen. Und zwar aus wirklichem Herzen. Denn das gäbe uns die tiefste Geborgenheit. Einen solchen Gott zum Vater zu haben, mit dem ich jederzeit kommen kann, der mein Bestes will, der sich um meinen alltäglichen Krebskampf sogar kümmert. Ja? Das Vater. Um alles. In dem Maß, wie ich mich um ihn kümmere. Um seine Sache. Ich darf ihm alles, alle menschlichen Sorgen, alles darf ich ihm sagen und erwarten, dass er das irgendwie lenkt dann. Das Vater. Und zwar einer, der allmächtig ist, dem niemand dazwischen funken kann. Schauen Sie, so gibt es viele, die Gott als Vater also ablehnen, weil sie selbst einen vielleicht herrschsüchtigen Vater hatten. Und es gibt andere, die dasselbe tun, nämlich den Vater ablehnen, obwohl sie nie einen Vater gekannt hatten. Ich habe Leute erlebt, nicht, wo der Vater sehr früh gestorben ist oder gefallen. Und wenn die Kinder nicht pariert haben, hat die Mutter immer gedroht, wenn der Vater noch leben würde, der würde euch jetzt die Ohren lang ziehen, der würde euch den Hintern versohlen, wenn der Vater noch leben würde, sodass die Kinder gut froh waren, dass er nicht mehr gelebt hat. Also denen also ein schreckliches Vaterbild eingebläut wurde, ein Vater, der nur droht, ja, mit dem man droht, schrecklich. Und solche Menschen tun sich dann schwer, Gott Vater zu nennen und dort geborgen zu sein, nicht einer, der mir dann auch wieder droht. Also der Vaterbegriff war dann für solche Menschen oft ein Begriff für Verbot, nicht? Für einen, der mir die Freiheit nimmt, statt mir die Freiheit zu geben. Das vielleicht einfach so mal als Hilfe, warum wir diesen Begriff Vater auf Gott ausgedrückt manchmal nicht in seiner vollen, in seinem vollen Inhalt aussprechen können. Und jetzt schauen wir einmal auf dieses Leiden Gottes des Vaters. Ich habe gesagt, was viele zur Ablehnung Gottes als Vater geführt hat, ist auch das Leiden von unschuldigen Menschen. Das kennen Sie ja immer, wenn wieder große Katastrophen waren, dann kommen sogar die Atheisten und reden von Gott. Ja. Aber eben in dem Sinn, das kann doch kein Gott geben, wer sowas zulässt und so weiter. Also vielen hindert auch solche Erlebnisse, Erfahrungen, Gott wirklich als Vater in seinem Herzen wahrzunehmen. Denn wir können einen Gott nicht akzeptieren, der unschuldige Kinder leiden lässt. Wir fragen ja nicht, wer ist die Ursache. Nicht? Wir tun immer gleich so, als ob Gott die Ursache vom Übel, von allem Übel wäre. Und vergessen, dass es etwas ganz anderes ist. Eigentlich beruhen gerade die menschlichen Vorbehalte gegen Gott als Vater darauf, dass es in der Welt Leid gibt. Darauf beruht meistens der Vorbehalt gegen Gott als Vater. Dass also der Mensch leidet und Gott leidet nicht. Dass der Sohn Gottes gelitten hat, während der Vater unberührt blieb. Schauen Sie, deshalb ist einmal wichtig, und zwar mit Hilfe des Heiligen Geistes. Er führt uns in diese Wahrheiten ein, nur er. Mit Hilfe des Heiligen Geistes ein wenig Licht in diese Wirklichkeit zu bringen. Wir wollen einmal das Verhalten des Vaters gegenüber dem Leid ganz, zuerst im Allgemeinen, genau anschauen. Das Verhalten des Vaters gegenüber dem Leid. Die Heilige Schrift zeigt uns eigentlich sehr deutlich, dass Gott leidet. Schon im Alten Testament heißt es in Genesis 6,6, dass es Gott in seinem Herzen wehtat, den Menschen geschaffen zu haben. Ist nicht in dem Sinn, dass er ihn am liebsten wieder kaputt macht, sondern es war ein ganz tiefes Leiden. Er hat ihn geschaffen zu seinem Glück. Und das kann er nur haben in der Gemeinschaft mit ihm, mit der Quelle des Lebens. Und das heißt wirklich ganz tief, es hat Gott in seinem Herzen wehgetan, denn er hatte den Menschen aus Liebe geschaffen und der Mensch reagiert genau umgekehrt. Es hat ihm wehgetan. Also Gott leidet. Die Schrift wird ganz deutlich. Und dass er gekränkt wurde in der Wüste nach dem Psalm 78,40, nicht? Wo der Psalmist die ganzen Wüstenzug betend beschreibt, nicht? Und er drückt das aus mit, Gott war gekränkt, also wieder eine Form des Leidens, weil die ihm nicht trauten, dass er für sie sorgt, wenn er sie schon aus der Knechtschaft herausholt, wenn er sich aus der Verbannung herausholt, dann kann er sie auch durch die Wüste führen. Ja? Sie trauten ihm wieder nicht, sie haderten, Sie meckerten. Und so ist die ganze Heilige Schrift von Anfang bis zum Schluss voll von bitteren Klagen Gottes, die in den Worten ihren Ausdruck finden bei dem Propheten Micha 6,3. Mein Volk, was habe ich dir getan? Oder womit bin ich dir zur Last gefallen? Antworte mir. Nicht? Und du hast das und das mir angetan. Ja. Und der tiefste Grund für diese Klage ist eigentlich der Verrat an der Liebe des Vaters. Das ist der tiefste Grund der Klage Gottes, der Verrat an der Liebe des Vaters, nämlich in Jesaja 1,2: Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, doch sie sind von mir abgefallen. Doch sie sind von mir abgefallen. Und so finden Sie am laufenden Band das. Und wenn Sie die Geschichte zuerst des Alten Testamentes anschauen, das ist eine Katastrophe. Dann kehren sie wieder zurück zu Gott, wenn sie wieder in den eigenen Dreck geflogen sind. Und es geht nicht lang. Wenn es wieder gut geht, vergessen sie ihn und holen wieder ihre Götzchen heraus und jucken um die rum, bis sie dann wieder im Dreck liegen. Und dann denken sie wieder dran. Wenn sie dieser Gott, der hört nicht auf, sie wieder aus dem Dreck rauszuholen. Der hört nicht auf. Hätte mir längst die Geduld verloren. Ach, ich hätte das ganze Gesellschaft schon längst das Loch nachgeschmissen. Ich habe gesagt, jetzt ist Schluss und vorbei. So sind wir Menschen. Darum sagt Gott, ich bin nicht Mensch, ich bin Gott. Und er kann nicht anders, weil er die Liebe ist. Ja. Und im Neuen Testament ist es genauso. Gucken Sie mal die Kirchengeschichte an. Was wir heute erleben, beschreibt die heilige Hildegard aus der damaligen Zeit ganz genau. Dass Sie meinen, die lebt heute. Beschreibt heute genau die Situation. Es waren immer wieder vollkommene Abstürze von Unglauben im europäischen Bereich, in unserem christlichen Bereich. Und dann kam wieder irgendetwas dazwischen und dann, ja, wo der Mensch dann zur Besinnung kommt. Und dann ist wieder gewachsen. Wenn Sie immer wieder, da spüren Sie genau, dass es stimmt, was die Propheten sagen, dass der Gott dauernd nach dem Menschen sucht, dauernd. Die ganze Kirchengeschichte ist so eine Geschichte. Ist die Geschichte Israels heute. Also, wo man nur sagen kann, also allein die Geschichte der Menschen mit Gott ist schon ein Beweis, dass Gott die Liebe sein muss. Sonst wäre das undenkbar, dass man diesen Gott nur noch staunend preisen kann. Nicht? Schauen Sie, bei all dem, was er da erlebt, fällt Gott nicht in Selbstmitleid. Das finden Sie nirgendwo. Er ist kein Egoist. Denn ihm fehlt dadurch eigentlich nichts, sondern er ist vielmehr besorgt um den Menschen. Nicht? Gott geht nichts ab in dem Sinn, in seiner Vollkommenheit. Und deshalb kommt er nicht in das Selbstmitleid, sondern er leidet um den Menschen. Das ist Liebe. Was wir heute Morgen auch im Evangelium gehört haben. Nicht? Er leidet um den Menschen. Und je weiter der Mensch von ihm weg ist, umso mehr leidet er um diesen Menschen. Nicht? Es ist ein Leiden aus Liebe. Aus reiner Liebe ist er bedrückt und bekümmert. So drückt es eben die Schrift aus. Mit uns, kann ja nur mit unseren Worten ausdrücken. Ja, die Heilige Schrift spricht sogar von einer Art Ohnmacht Gottes, die im Grunde seine Liebe zum Menschen ist. Er ist ohnmächtig, den Menschen zu strafen. Lieber nimmt er es auf sich selbst. Er drückt das bei dieser ganz deutlich aus. Das ist die Liebe Gottes macht Gott gegenüber dem Menschen ohnmächtig. Ja. vor allem gegen den Sünder. Die Menschen tun eigentlich alles, um Gott mit ihren Götzen und Götzchen und mit ihrer Auflehnung dauernd zu provozieren. Im Alten Testament, wir auch. Wenn Sie an heute Morgen noch einmal denken, an diese Worte, worin besteht unser Christsein? Wir sind gerade oft noch getauft, aber Jünger, weit entfernt. Dieses wirklich von sich selbst entleert sein, damit ganz Gott in mir sein kann, das ist Christsein im Vollsinn. Wer sucht das überhaupt? Wir leben in Kompromissen, ein bisschen Welt, ein bisschen Gott, es gibt eine tolle Frühlingssuppe. Ja. Aber sowas läuft nicht. Ja. Wir wollen alles haben. Wir wollen die ganze Welt haben, alles genießen und dann noch den Himmel auch noch. Wir sind nicht bereit, aus Liebe den Weg des Glückes zu gehen. Und das ist der Weg des Glückes. Sie werden keinen glücklichen Menschen finden, der seine Triebe auslebt. Glücklich. In Freude und Leid glücklich werden Sie nicht finden. Dann kann jemand sagen, das ist das Glück des Menschen. Und wenn er nur noch tut, wie man das heute den Leuten beibringt sogar, dass das moralisch gut ist, was dir gut tut, egal was. Nicht? Dann ist das ein solcher Betrug der Menschen, nicht? Also, dass es bestraft gehört, auf Deutsch gesagt. Aber das ist normal. Da tut der Staat sogar das Seine dazu. Wenn Sie sind in einer Situation, wie es die Hildegard von Bingen von damals schildert. Genau. Wenn Sie, und deshalb braucht es Jünger, Männer wie Frauen, Menschen, die sich entleeren lassen, immer mehr Schritt für Schritt, damit Gott ganz in ihnen wirken kann, sich offenbaren kann der Welt, um seine, ich sag's wirklich in diesen Worten, seine geliebten Kinder zu sich zurückzuholen. Aber nicht ohne uns. Und da ist vieles verpasst worden im Laufe der Kirchengeschichte. Wenn man denkt, dass man hätte missionieren können, in bestimmten Zeiten, wo man nur noch gelebt hat, aber anders, wie die Schrift sagt. Ja? Und trotzdem war Gott war da, er war dabei. Er hat da gelitten. Ich denke, wenn wir die Geschichte Israels, also die Geschichte seiner Kirche anschauen, dann muss man sagen, das Leiden Gottes hat nie geendet. Und zwar das Leiden um seine Kinder. Nicht? Wenn Sie, wir hätten solche Leute, hätten wir schon längst geschüttelt, bis das Hirn in Bewegung gekommen wäre. Macht Gott nicht, der kitzelt bloß. Und er sorgt dann noch für sie. Er macht doch diesen zwei Banditen da, Adam und Eva, macht er noch eigene Kleider. Verstehst du nicht, dass er nicht fortschickt, alles guckt, wie er zurechtkommt, wenn er mich schon nicht haben wollt. Nein, der sorgt noch für sie, dass sie nicht frieren und damit es gut geht. Nicht? Ist doch toll. Sie müssen mal diese Aussage, diese Bilder, sie müssen mal ins Herz lassen. Das ist Gott. So was Verrücktes gibt's. Das ist unser Gott. Den finden Sie sonst nirgendwo. Also der Mensch tut wirklich alles, um Gott dauernd zu provozieren. Aber eigentlich kommt dadurch immer noch tiefer seine unwahrscheinliche Liebe, sein Wesen, sein Leben zum Ausdruck, zum Vorschein. Eigentlich müsste Gott die Menschheit gerechterweise vernichten. Stattdessen sind wir Zeugen des genauen Gegenteils. Der Prophet Hosea bringt das folgendermaßen zum Ausdruck in Hosea 11, 8 bis 9. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie dich aufgeben, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken. Nicht? Also der glühende Zorn Gottes ist ja immer ein Aspekt der Liebe, habe ich Ihnen schon mal gesagt. Ja? Das Ziel des Zornes Gottes ist immer die Rettung des Menschen. Er überlässt den Menschen seinem Tun, damit er an den Folgen seines Tuns seine Dummheit einsieht und umkehrt. Das ist immer der Zorn Gottes. Nicht? Aber selbst den wird er nicht erschrecken. Nicht? Er überlässt den Menschen nicht einmal manchmal seiner eigenen Dummheit und seiner Bosheit, sondern er sagt, mein Herz wendet sich gegen mich. Mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken. Und wie oft hat er, das Volk Israel, die Geschichte ist eine wunderbare Geschichte des neutestamentlichen Volkes. Meine Geschichte, die Geschichte der Kirche, aber auch meine ganz persönliche Geschichte. Genau da drin. Nicht? Und wie oft hat er zu Mose gesagt, lass mich, also ich werde sie vernichten, also aussterben lassen. Damit hat er sogar dem Moses ein tolles Angebot gemacht. Und ich will aus dir ein neues Volk kommen lassen, da ich das Land gebe. Nicht? Und das ist wieder Mose. Da war er nicht bloß umsonst Auge in Auge mit ihm zusammen, da hat ein bisschen was abfärbt. Er ist eingetreten für sein Volk. Er hat nicht in die Hand patschen und gesagt, Herr, wunderbar, hau dich in die Pfanne und dann komme ich gut raus als der große Vater deines neuen Volkes. Nix. Er hat Gott gesagt, du pass auf, das könnte schief gehen. Stell dir mal vor, was die Leute um uns herum über dich denken. Schauen Sie, so weit war Mose. Er hat nicht an sich gedacht. Er hat an Gott gedacht. So wie Gott an seine Menschen denkt. Mose hat an Gott gedacht. Und das finden Sie in den Psalmen wunderbar, laufend. Schauen Sie mal die Psalmen, nicht wo der Psalmist dann also loslegt. Also Herr, wie kannst du bloß? Also wo kommen wir denn da hin? Ach so kannst du es doch nicht machen. Machst du so, wie ich es dir sage. Verstehst du? Der Psalmist zuerst klagt er gleichsam scheinbar Gott an. Scheinbar. Und dann kommt auf einmal die Kirche. Herr, du kannst das nicht tun. Stell dir vor, was die anderen Menschen und Völker von dir halten. Wie du mit deinem Volk umgehst. Die wollen ja gar nicht dann zu dir kommen. Dann sagen die, hat sie aus der Gefangenschaft geführt, um sie in der Wüste umzubringen. Das kannst du nicht leisten. Stell dir vor, was die Ägypter dann von dir denken. Von dir denken. Sehen Sie, dem Mose ging es um Gott, um die Ehre Gottes. Einfach wunderbar. Ja? Das ist eine Abfärbung in Mose von Gott. Ja? Geht es Ihnen bei allem um die Ehre Gottes? Pflege war jeder von uns. Geht es mir in allem um die Ehre Gottes? Also, ein wunderschöner Satz bei Hosea. Mein Herz wendet sich gegen mich. Schauen Sie, selbst wenn Gott gezwungen ist, den Menschen seiner Bosheit zu überlassen, also das, was man könnte es auch Strafe nennen, aber jetzt in diesem Sinne, nicht? Um sein Volk vielleicht zur Besinnung zu bringen, es von seiner Bosheit zu reinigen, zum Beispiel in der Zeit des Exils damals. Da heißt es dann in den Klageliedern 3,33, nicht freudigen Herzens plagt und betrübt er die Menschen, nicht freudigen Herzens. Er hat sie in die Verbannung gehen lassen, damit sie zur Besinnung kommen, zur Umkehr, weil sie durch die Propheten nicht umzukehren waren. Gott hat ja immer zuerst versucht, durch die Propheten dieses Volk wieder auf die Raison zu bringen. Er versucht doch heute dauernd durch die großen Propheten Benedikt die Leute und die Staaten zur Besinnung zu bringen. Gucken Sie doch mal, was er jeden Tag predigt und verkündet. Er versucht wirklich, Gott versucht auf gute Weise die Menschen zur Besinnung zu bringen, zur Umkehr. Aber genauso wie damals, wenn sie nicht wollen, kann er sie nur noch ihrem eigenen Schicksal überlassen, bis sie sich selbst zerstört haben, in irgendeiner Form. Und dann vielleicht zur Besinnung kommen. Und dann heißt es, damals wie heute, in den Klageliedern 3,33, nicht freudigen Herzens plagt und betrübt er die Menschen. Nicht freudigen Herzens überlässt er sie dann ihrem eigenen Unheil. Nicht freudigen Herzens, nicht schadenfroh, er leidet darunter. Aber es ist der einzige Weg, Oder ein Weg, wo sie vielleicht doch noch zur Besinnung kommen, nachdem sie sich von Benedikt nicht ansprechen lassen oder von Ihnen, wenn Sie zu Menschen sprechen von Gott. Verstehen Sie? Das ist es. Merken Sie, immer dasselbe. Immer dasselbe, im Alten Testament wie im Neuen Testament. Aber wir müssen auf Gott hören. Nicht freudigen Herzens überlässt er uns dieser ganzen Finanzkrise mit ihren Folgen. Nicht freudigen Herzens. Wenn der Mensch leidet, dann leidet auch Gott. Denn er muss gleichsam gegen seine innersten Intentionen handeln, gegen seine innersten Absichten. Und seine Absichten sind Absichten der Liebe. Er muss gegen sie handeln, gegen seine innersten. Drum wendet sich sein Herz gegen ihn. Ja? In einem rabbinischen, also jüdischen Kommentar über die Zerstörung des Tempels von Jerusalem lesen wir Folgendes. An jenem Tag, der Heilige weinte und zu Jeremia gewandt, sagte er, heute gleiche ich einem Mann, dem sein einziger Sohn starb, als man gerade den Hochzeitstag für ihn bereitete, und du empfindest kein Mitleid mit mir und meinem Sohn. Wunderbares Wort. Also ein jüdischer Kommentar über die Zerstörung des Tempels von Jerusalem und damit die Verbannung des Volkes in die Gefangenschaft. Und der Sohn ist ja Israel, ja. Und das sind wir genauso. Und er vergleicht, das ist wunderbar, mit der Hochzeit des Sohnes. Heute gleiche ich einem Mann, dem sein einziger Sohn starb. Das ist Israel, das verbannt wird und zum Teil umgebracht wird. Dem sein einziger Sohn starb. Und zwar, als man gerade den Hochzeitstag für ihn bereitete. Und du empfindest kein Mitleid mit mir und meinem Sohn. Die Frage an mich. Empfinde ich kein Mitleid mit diesem Königssohn, dem die Hochzeit bereitet wird, nicht? Und seinem Vater, dass er gerade da stirbt, wo die Hochzeit vorbereitet ist. Also ein wunderschönes Bild, nicht? Mit mir und meinem Sohn. Und in den Klageliedern ist es Gott selbst, nicht der Prophet, der wirklich klagt. Also oft tut ja Gott seinen Willen durch die Propheten kund, wo die Propheten dann das einfach sagen, was Gott will. Ja? Aber in den Klageliedern spricht er direkt. Schauen Sie, die Philosophen, so um Aristoteles und Aristoteles selber, die waren der Überzeugung, diese griechischen Philosophen, Gott ist der unbewegte Beweger. Also sie hatten sehr tiefe Erkenntnisse. Das waren ja Heiden, nicht? Jahrhunderte vor Christus. Gott ist der unbewegte Beweger. Er bewegt, aber selber ist er unbeweglich. Das heißt, derjenige, der alles bewegt, selbst aber unbewegt und unerschütterlich bleibt. Also auch dieses Empfinden in Gott sind keine, auf Deutsch gesagt würde man es menschlich sagen, keine Gefühle. Er bleibt unerschütterlich. Also, das ist eigentlich die Vorstellung bei den Mohammedanern, bei Allah. Darum darf ich ihn nicht in Frage stellen. Ich darf nichts in Frage stellen. Ja. Er ist absolut unberührt. Nicht? Er bestimmt bei der Geburt, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt und so weiter. Also, da ist noch was drin. Ja. Das heißt also wiederum, das Leiden und alle anderen Leidenschaften, also Empfindungen, und zwar diese Empfindungen des biblischen Gottes, erschienen diesen Philosophen untragbar. Also Gott hat kein Empfinden, er ist unbewegte Beweger, also unerschütterlich, ja, auch in seinen Empfindungen nicht zu bewegen, nicht? Dieser Gott darf keinen zeitlichen Gefühlen des Hasses oder der Liebe unterworfen sein nach diesen Philosophen. Er kennt also weder Zorn noch Mitleid nach der Auffassung eben dieser Griechen. Er braucht auch nicht vor Schmerz vergehen, noch sich im Mitleid hinreißen lassen, sondern er ist frei von jeder Leidenschaft, Weder Schmerz noch Freude empfindet er. Er kann auch nicht plötzlich etwas wollen oder nicht wollen. Das ist also die Vorstellung dieser Philosophen. Ja. Ich meine, sie haben schon eine tiefe Erkenntnis von Gott gehabt. Aber diesen Aspekt, der war genau das Gegenteil von dem, was Gott offenbart. Und manches von diesen Gedanken der griechischen Philosophen ist natürlich auch in unsere Theologie eingewandert. Und zwar immer wieder der Versuch da, aus dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs den Gott der Philosophen zu machen. Und darauf gibt es schon Tertullian im 2. und 3. Jahrhundert. Das ist bereits eine sehr deutliche Antwort. Also die Väter haben immer schon gegen solche Einflüsse, heidnischen Einflüsse, sich gewehrt. Er schreibt, unsere Kenntnis Gottes stammt nicht von den Philosophen oder von Epikur, sondern von den Propheten und von Christus. Sagt er klipp und klar. Wir, die wir an den einen Gott glauben, der sogar in die Welt gekommen ist, um mit uns und zu unserem Heil die Niedrigkeit des menschlichen Lebens zu teilen, sind weit von der Ansicht derjenigen entfernt, die einen Gott haben wollen, der sich um nichts kümmert. Also der unbeweglich ist in seinen Empfindungen, nicht? Der sich um nichts kümmert. Daher die Überlegung der Heretiker, das waren bereits Irrlehren innerhalb des Christlichen im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert, daher die Überlegungen der Heretiker, die sagen, wenn Gott in Zorn gerät oder streitet, seine Stimme erhebt und traurig ist, dann heißt das doch eigentlich, dass sein Bild verunreinigt und er dem Tod geweiht ist, so sagen die Heretiker, die Irrlehrer. Tatsächlich, so immer noch Tertullian, tatsächlich besteht das Besondere der Christen gerade darin, zu glauben, dass Gott gestorben ist. Und wer stirbt, der fühlt. Dass Gott gestorben ist, auch wenn er in Ewigkeit lebt. Welche Torheit! Sie beurteilen die göttlichen Dinge nach dem Maß der menschlichen. Und weil bei Menschen diese Leidenschaften Verderbnis beinhalten, glauben sie, dass das auch bei Gott der Fall sei. Also die Gefühle oder gerade auch negative Gefühle, Zorn und Wut und so weiter, zerstören ja. Und das kann ja bei Gott nicht sein. Also kann er keine Gefühle haben, kann er nichts empfinden. Ja. So haben die Irrlehrer damals schon gesagt. Also sicher auch von diesen Philosophen beeindruckt oder irgendwo berührt. Dann sagt er weiter, Tertullian, doch während die Vergänglichkeit der menschlichen Natur bewirkt, dass solche Leidenschaften bei uns ein Zeichen von Verderbnis sind, bewirken die göttliche Unvergänglichkeit bei Gott, dass auch sie von jeder Verderbnis frei sind. Also Gott hat Empfindungen, er nimmt das wahr, er leidet mit dem Menschen, aber bei Gott ist es etwas Vollkommenes, nichts Zerstörerisches. Nicht? Es gehört zur Vollkommenheit seiner Liebe. Liebe leidet. Denken Sie, was ich heute Morgen noch gesagt habe, beim Johannes vom Kreuz, wo es so auffällt, nicht? Oder auch jetzt, wenn Anna Schäfer heilig gesprochen wird, hier in der Nähe, nicht? Die ja so gelitten hat, die sich verbrüht hat und so gelitten hat, die hat geschrien Tag und Nacht, dass man es im ganzen Dorf gehört hat. Bis sie durchgekommen ist, zur Mystikerin geworden ist und das Leiden ein Ausdruck ihrer Liebe wurde zum Herrn. Also nicht mehr der Schmerz etwas Zerstörerisches, sondern der Schmerz ein Ausdruck der Liebe. Nicht? Wissen Sie, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Sondern das ist eben diese göttliche Liebe. Aber das spüren Sie, bei Menschen, die zu dieser Vollendung geführt worden sind, verstehen Sie, dass Leiden, es ein Leiden gibt, das vollkommen ist. Die Liebe ist das Vollkommenste. Wenn das Leiden die Höchstform der Liebe ist, ist es etwas Vollkommenes, oder? Dahin kann Gott auch Sie führen, wenn Sie wollen. Das ist ein Höhepunkt. Ja? Die Liebe ist das Vollkommenste. Und wenn Leiden der Höhepunkt der Liebe ist, ist es nicht mehr zerstörerisch oder etwas Leidvolles, sondern es ist das Beglückendste. Der Kirchenvater Origenes schreibt in seinem Kommentar, in seinem Bibelkommentar, dass in Gott selbst der Inkarnation in gewissem Sinne die Passion vorausgegangen ist. Er sagt, dass es also in Gott selbst der Inkarnation in gewissem Sinne die Passion vorausgegangen ist. Und dass das irdische und geschichtliche fassbare Leiden Christi die Manifestation und die Konsequenz einer vorausgegangenen Passion gewesen sei, die der Vater selbst für uns durchlitten hat. Das heißt, das Leiden Gottes erleben wir ja erst durch die Menschwerdung Christi, ja? Und dann durch sein Leiden. Aber dass diese Passion, die dann sichtbar wurde in Jesus Christus, längst schon vorausgegangen ist, dass der Vater längst diese Passion erlitten hat, auf göttliche Weise, das, was wir im Alten Testament erleben, wie er an seinem Volk gelitten hat. Verstehen Sie? Wie seine Liebe gelitten hat an diesem untreuen Volk. Das ist das, was Origenes ausdrückt. Ganz interessant. Ein alter Kirchenvater. Dass der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes und damit der Passion, des Leidens Christi, dieses Leiden längst im Vater vorausgegangen ist. Es ist nur noch ein Offenbarwerden, ein Sichtbarwerden für uns. Nicht? Das ist das Leiden des Vaters, der immer schon von der Schöpfung des Menschen her, wo er ihm davongelaufen ist, gelitten hat. Eine Liebe, die eigentlich aus dem Leiden, könnte man sagen, gespeist wurde. Diese Liebe Gottes des Vaters zum Menschen. Und Origenes schreibt wörtlich in einer Betrachtung zum Propheten Ezechiel Folgendes. Der Erlöser ist aus Mitleid mit dem Menschengeschlecht auf die Erde herabgestiegen. Er hat unsere Leiden getragen, noch bevor er am Kreuz gelitten hat. Noch bevor er sich gewürdigt hat, unser Fleisch anzunehmen. Denn wenn er sie nicht vorher schon getragen hätte, die Leiden, wäre er nicht gekommen, um das menschliche Leben mit uns zu teilen. Welcher Art ist dieses Leiden, fragt Origenes, dem er sich von Anfang an für uns unterworfen hat? Es ist das Leiden der Liebe, so Origenes. Es ist das Leiden der Liebe. Der Vater selbst, der Gott des Universums, er, der voll Langmut, voll Erbarmen und Mitleid ist, leidet er etwa nicht in irgendeiner Weise? Oder weißt du etwa nicht, dass er, wenn er sich der menschlichen Dinge annimmt, menschliches Leid erfährt? Er erleidet eine Passion der Liebe. So Origenes. Ja.